Hallo, herzlich willkommen zu Quality Talk, dem Podcast von Quality Engineering, dem Fachmagazin für Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik. Mein Name ist Sabine Koll.
Und mein Name ist Markus Strelitz. Wir gehören zum Redaktionsteam von Quality Engineering und gemeinsam sprechen wir in diesem Podcast mit Experten über die vielfältigen Themen, welche die Mitarbeitenden in den Qualitätsabteilungen der Unternehmen zurzeit umtreiben.
Dieses Mal haben wir uns mit Benedikt Sommer unterhalten, der bei der DGQ, der Deutschen Gesellschaft für Qualität, für das Themenfeld Qualität und Innovation zuständig ist. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie die Digitalisierung in der Qualitätssicherung und im Qualitätsmanagement angekommen ist, welche Möglichkeiten sie eröffnet und welche Hürden es noch gibt.
Ja, und sehr spannend fand ich dabei, dass er sagt, dass in den Kurabteilungen die Digitalisierung im Vergleich zu anderen Unternehmensbereichen noch eher unterentwickelt ist. Wir haben ihn natürlich gefragt, warum das so ist und wie sich das ändern lässt.
Weiteres Thema war künstliche Intelligenz. Benedikt Sommerhoff sieht keinen Grund, sich davor zu fürchten. Ganz im Gegenteil. KI kann seiner Meinung nach ein wichtiges Tool sein für QS und QM. Und es sei wichtig, sich jetzt damit zu beschäftigen, sagt er.
Und letztlich haben wir uns auch mit der Rolle des Menschen in der ganzen Digitalisierung beschäftigt. Wobei Benedikt Sommerhoff den schönen Begriff Wetware verwendet, in Abgrenzung zu Software und Hardware. Ja, es war wirklich ein spannendes Gespräch. Aber hören wir doch einfach mal rein. Vielen Dank, Benedikt, dass du an unserer ersten Ausgabe unseres Quality Talks, unseres Podcasts der Quality Engineering, der erste Gast bist. Freut uns sehr. Und ja, wir freuen uns jetzt, mit dir ein spannendes Gespräch zu führen über das Thema Digitalisierung
ganz
in den Unternehmen.
Ganz großes Thema.
Ganz großes Thema, absolut. Und auch in Qualitätsmanagement, in der Qualitätssicherung. Aber gerade da ist es ja anscheinend, du hattest vor kurzem einen Vortrag auf einem QE-Event gehalten, wo du eine DGQ-Studie genannt hattest, nach der es im Qualitätsmanagement und in der Qualitätssicherung in den Unternehmen ja eher eine Unterdigitalisierung, glaube ich, so hattest du es genannt, herrscht. Woran liegt das? Wollen diese Abteilungen nicht so richtig oder können sie nicht, um das mal so ein bisschen provokant zu beginnen?
Ja, zunächst mal, wir haben mal so, was haben wir konkret gemessen? Wir haben also typische Tätigkeiten abgefragt, die im QM und in der QS anliegen und haben gefragt, bis zu welchem Grad die digitalisiert sind. Liegen dazu überhaupt Daten vor? Wird da digital gearbeitet? Ist das hochgradig in Workflows integriert? Also haben wir so eine Staffelung gemacht und haben das abgefragt und haben zurückgespiegelt bekommen, ein recht geringes Ergebnis. Also es wurden sehr geringe Digitalisierungsgrade zurückgemeldet. Und das geht auch Hand in Hand mit anderen Studien und Rückmeldungen, die man finden kann, dass in der Qualitätssicherung der Digitalisierungsgrad unterdurchschnittlich gering ist.
Kann man das vergleichen mit anderen Branchen? Gibt es da Vergleichswerte?
Ja, QM ist ja keine Branche, also ist ja eine Aufgabe.
Aber mit was kann man es vergleichen, indem man sagen kann, wenn man sagen kann, unter- oder überdigitalisiert?
In der Produktion zum Beispiel ist der Digitalisierungsgrad wohl höher. Also den direkten Vergleich haben wir jetzt nicht gemacht, aber viele spricht dafür, dass zum Beispiel in der Produktion der Digitalisierungsgrad signifikant höher ist als in der Qualitätssicherung. Wobei ja man nicht unterschlagen darf, dass ja auch in der Produktion einige Dinge, die gemacht werden, auch der Qualitätssicherung dienen. Ja, werden aber eher dann unter der Hoheit der Produktionsverantwortlichen digital betrieben als unter der Hoheit der Qualitätssicherer digital betrieben.
Und nochmal zu Markus' Frage vorhin. Ist es Unvermögen oder ist es, was ist es? Was steckt dahinter? Kann man das sagen?
Ich befürchte, es hat was mit Kompetenzen zu tun. Ich glaube, dass zum Teil auch die, sag ich mal, Kompetenz für Digitalisierung nicht so ausgeprägt ist. Und dass sie auch nicht eigens in den Fokus kommt. Also, dass diese Kompetenzen auch nicht eigens dort angesiedelt werden und geschaffen werden. Dass, wenn man sie ins Unternehmen holt, sie eher in andere Bereiche lenkt. Das ist ja auch eine Engpassressource, muss man ja auch mal sagen. Es ist wahrscheinlich dann aus Unternehmenssicht erstmal zielführender für die eigene Digitalisierungsstrategie, die Spezialistinnen und Spezialisten, die man findet, erstmal in andere Bereiche zu schicken und zu geben, wo man sich noch mehr Nutzen verspricht, zum Beispiel in die Produktion. Also es ist schon, ich meine, dass da ein Kompetenzdefizit ist. Ich glaube nicht, dass da ein Willensdefizit ist oder so. Ich glaube, es geht auch ums Können. Ich bin ja schon sehr lange in der Community und ich habe noch also ältere Kollegen erlebt, als ich ganz junger Ingenieur in der Qualitätssicherung war. Die haben noch selber programmiert und die haben noch selber statistische Werkzeuge programmiert, weil das damals ein Defizit war. Und damals habe ich die Qualitätssicherung als Vorreiter der Digitalisierung erlebt. Und das ist aber auch ein Stück weit über die Jahrzehnte verloren gegangen, was für mich auch damit zu tun hat, dass überhaupt mathematisch-statistisches Wissen nicht mehr so stark unterrichtet wurde, als man begonnen hat, Textanalyse mit der 9001 zu machen in den 90er Jahren.
Das sind ja dann aber zwei Sachen. Also zum einen würde es bedeuten, wenn man die Ressourcen nicht so, die Digitalisierungsressourcen nicht so in die Qualitätsabteilung steckt, dass da ein geringer Nutzen der Digitalisierung ist. Und das andere ist, dass es bei den Personen selbst weniger Kompetenzen gibt in Sachen Digitalisierung.
Ja, ich würde nicht sagen, weniger Nutzen im Ende schon. Also man will zunächst mal anderswo die Digitalisierung vorantreiben und denkt vielleicht nicht immer enorm ganzheitlich, dass, sagen wir, dort, wo man in der Produktion digitaler wird, dass vieles davon auch, sagen wir, zum Zwecke der Qualitätssicherung ist. Also man denkt vielleicht auch zu sehr in Unternehmensfunktionen und nicht so sehr in, sag ich mal, Ergebnis der Digitalisierung. Was will ich denn erreichen? Hohe Automatisierungsgrade, vielleicht aber auch Qualitätsverbesserungen.
Ja. Wo also drin? Dazu passt. Ja, Entschuldigung.
Also mich würde mal interessieren, worin drückt sich das denn vor allen Dingen aus? Ich meine, muss ja nicht jeder mehr programmieren. Aber sind es vor allen Dingen noch Excel-Tabellen, die vielfach genutzt werden? Oder
was sind die typischen Beispiele? Erstaunlich häufig. Also da auch viele unterschiedliche Softwareprodukte in vielen Firmen da sind, die mehr oder weniger gut miteinander interagieren, ist es relativ häufig so, dass dort, wo ohnehin viel mit Checklisten und Tabellen gemacht wird, das ist die Qualitätssicherung, auch noch sich mal auf das auf dem Stand Excel ist. Das ist noch recht weit verbreitet. Ich sage immer, das ist noch überhaupt keine Digitalisierung, das ist eine Digitisierung. Also es könnte genauso gut auf dem Blatt Papier stehen. Es ist nicht viel weiterentwickelt als ein Blatt Papier. Und es ist also digitisiert, aber es ist noch nicht digitalisiert in dem Sinne, dass man weitergehende Funktionen der Digitalisierung nutzt, um mit diesen Daten zu arbeiten. Und das ist sehr fehleranfällig, weil natürlich ein Formelfehler in einer Excel-Tabelle jetzt nicht zwingend schnell erkannt werden muss. Also das ist sehr fehleranfällig.
Das heißt, du machst dann nochmal einen Unterschied zwischen, ob das etwas jetzt in digitalisierter Form vorliegt oder gemacht wird und dass man wirklich nochmal einen Nutzen oder einen Mehrwert rauszieht. Erst dann sprichst du von der Digitalisierung. Habe ich das richtig verstanden?
Ich benutze eine Definition, die ich mal im Netz gefunden habe, ohne dass ich die Quelle gefunden habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und zwar so eine Dreistufigkeit von Digitalisierung über Digitalisierung bis zur digitalen Transformation. Die Digitalisierung ist so die Abbildung von Daten digital. Das kann man machen, ohne dass man, sag ich mal, mit hochwertigen digitalen Funktionen dann mit diesen Daten weiterarbeitet. Also eine handschriftliche Liste in Excel zu übertragen, dann aber mit Excel nicht viel zu machen, außer ein paar Formeln drüber zu laufen zu lassen, wäre dann Digitisierung. Ja, es liegt dann schon als digitales Datum vor, aber es ist noch nicht gut mit anderen Dingen vernetzt. Es steht in einer Tabelle drin. Und Digitalisierung ist wirklich dann auch das Ausschöpfen der Möglichkeiten und neuen Funktionen, die dann ein digitaler Prozess mir ermöglicht. Also dass Daten, die an einer Stelle da sind, auch an ganz anderen Stellen für andere Zwecke zur Verfügung stehen. Das ist mit einer Excel-Tabelle ja meist nicht der Fall. Und die digitale Transformation geht dann noch ein Stück weiter, dass ganz andere, sagen wir mal, Lösungen möglich werden. Dass ich zum Beispiel mit einer Bilderkennung in einem Stahllager vors Kopf des Regals gehe und ein Foto mache und dann die App mir auszählt, wie viel Rundstahl, wie viel Flachstahl, welcher Größe da drin ist und zack, für die Inventur wird dieses Datum sofort eingetragen und ich muss nicht mehr händisch zählen und eine Liste machen und einer zählt noch gegen, sondern das ist echte digitale Transformation. Transformation, dass ich in 12 Sekunden ein Ergebnis generiere, wo früher 2 Leute eine Stunde gezählt haben.
Okay. Und das heißt dann in den Qualitätsabteilungen ist man erst noch so auf der ersten Stufe. Also man hat zumindest schon mal
nicht geschafft. Überall gleich. Ja. Also die einen sind weiter, die anderen sind nicht weiter. Im Durchschnitt ist man aber dort noch nicht so weit vorgestoßen. Was dann noch verblüffend war, ist die größte, die Aufgabe, die am stärksten digitalisiert ist, ist das zur Verfügung stellen von Vorgabedokumenten. Also dann sozusagen, dass man ein elektronisches Dokumentensystem hat oder ja das Managementsystem sozusagen digitalisiert hat. Interessanterweise, weil viele sehr wertschöpfende oder viel nützlichere andere Use Cases gar nicht so intensiv adressiert werden, wie dieses Thema Bereitstellung von Dokumenten.
Als Beispiel mal, was wäre wertschöpfend?
Zum Beispiel Automatisierungen in der Fehlerentdeckung und Fehleranalyse auch. Also Automatisierungen und Assistenzleistungen beim Entdecken von Fehlern oder beim Generieren von Lösungen. Wenn das gelänge, digital zu unterstützen, da wo unsere Probleme sind, wo wir zum Teil wochenlang darum ringen, Ursachen zu finden, zu verstehen und Lösungen zu finden, das könnten so Use Cases sein in diese Richtung, die man digital unterstützt und mit Automatisierung, wenn man da schneller rankommen könnte, schneller und besser an Problemlösungen kommen könnte, hätte das oft einen ganz großen Nutzen.
Ich würde nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Peak Avenue-Chef Ulrich Mangold und dann hatten wir auch er hatte das auch so übrigens auch gesagt, dass es da durchaus ein Defizit an Digitalisierung gibt, was die Q-Abteilung betrifft. Und er hatte das daran festgemacht, dass man, und das würde, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung gehen, was du gesagt hattest, dass oft diese Abteilungen stiefmütterlich behandelt werden, weil man da den direkten Zusammenhang zum Unternehmenserfolg nicht sieht. Also wenn ich in anderen Abteilungen irgendwie was investiere oder in Personal oder wie auch immer, dann sehe ich gleich einen direkten Erfolg. Bei den Co-Abteilungen, das sind da eher immer so diejenigen, die dann gerufen werden, wenn irgendwo was nicht klappt, wo man den direkten Wert nicht sieht zum Unternehmenserfolg. Ist das eine Beobachtung, die du teilst?
Das wäre ja sehr schade, wenn das so wäre. Zum einen fand ich es interessant, ich habe das euer Interview auch gelesen und er sagt ja auch 5 Jahre Verzug, also 5 Jahre hinterher, was ich eine interessante Aussage finde, aber selbst wenn plus minus ein halbes Jahr das ungenau ist, ist das ja erstmal vom Experten, der sich damit auskennt, eine sehr interessante Einschätzung. Fand ich auch richtig klasse, dass da mal einer eine Zahl nennt. Ich glaube, das ist auch noch ein Stück weit Silo-Denken, denn wenn wir ganzheitlich denken, dann ist es ja relativ egal, ob die QS oder die Produktion, sondern dass innerhalb der Wertschätzung sozusagen alle Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, dafür genutzt werden, dass ich meine Stückzahl zum richtigen Termin in der richtigen Qualität bekomme. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Produktion es leichter hat, Ressourcen für digitale Kompetenzen und Software und Hardware zu bekommen von der Geschäftsleitung, haben die vielleicht in ihrer Agenda erstmal andere Punkte oben stehen, die was mit besserer Auslastung der Maschinen zu tun haben, die was mit besserer Logistiksteuerung zu tun haben, die also so unmittelbare monetäre Effekte auch erzielen. Und natürlich wissen auch die, dass Qualität relevant ist, haben das in ihrer Liste aber erstmal ein bisschen hintanstehen, gehen vielleicht auch irgendwann an diese Themen ran, machen es vielleicht aber auch ohne die Qualitätsmanagementabteilung oder Qualitätssicherungsabteilung, weil sie haben ja die Ressourcen, sie haben ja jetzt auch die Software, sie haben ja jetzt die Experten, weil dann kommen die auch nicht störend hinzu mit ihrem ganzen Normengedöns und alles. Also das ist leider so. Da ist ja auch eine Menge Know-how über Messtechnik und über Fehlerursachenanalyse. Aber das wird oft nicht gesehen. Da sind so ein Stück weit einige QM-Abteilungen selber für verantwortlich, dass man ihnen Bürokratiewillen unterstellt und dass sie zu sehr für Zertifizierung, Auditierung und Normung arbeiten und denken und dass man deswegen sagt, dann gehen wir lieber selber an diese Themen ran, dann kommen die mit ihrem Gedöns nicht dazu.
Verstehe.
Ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wir müssen uns ja überlegen, warum werden wir denn nicht konsultiert in unserer Fachlichkeit? Kann es gute Gründe geben dafür, dass man uns da erstmal raushält und dass die lieber selber an diese Themen rangehen?
Es ist so ähnlich wie mit den IT-Abteilungen, oder? Die ja eigentlich auch typischerweise für das Thema Digitalisierung stehen, aber denen dann auch immer vorgeworfen wird, dass die der Hemmschuh sind bei
Das kommt darauf an, wie die
Digitalisierungsprozessen.
aufgestellt sind. Das kommt darauf
Ja,
an, wie
ja.
die ticken und denken und ob die jetzt, sag ich mal, ob die jetzt sag ich mal, auch den Lead haben zum Thema Digitalisierung oder ob die sich, sag ich mal, als Gralshüter der bestehende Systeme sehen. Also das ist manchmal ja die Gefahr, dass wenn man auch für eine IT, die mühselig über viele Jahre jetzt erstmal sich auf den Stand hingearbeitet hat, den man hat und sich dort auch auskennt mit der Hardware, mit der Software und alles, was jetzt kurzfristig neu hinzukommt, ist erstmal wieder ein neuer Aufwand. Die einen, die gehen da freudestrahlend ran und sagen, wow, klasse, dass wir uns jetzt so technologisch weiterentwickeln. Die anderen sagen, hey, komm, jetzt lass mal die Pferde die Kirche im Dorf und dann haben wir noch Datenschutz und Datensicherheit und so weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mach mal langsam.
Okay. Aber heißt das dann, also wenn wir jetzt mal versuchen, wie kriegen wir denn sozusagen die Digitalisierung vorangetrieben? Muss das dann aus den Abteilungen selbst kommen? Oder mit einem größeren vielleicht Selbstbewusstsein auch? Oder ist dann tatsächlich auch aus der Führungsetage da ein Umdenken verlangt?
Es braucht auf allen Ebenen ein gemeinsames Verständnis, was wollen wir denn mit Digitalisierung erreichen? Das ist ja kein Selbstzweck. Also auf der Strategieebene des Unternehmens muss eine klare Vorstellung davon sein, wohin wollen wir uns denn entwickeln? Wie wollen wir denn digitale Möglichkeiten nutzen? Wie digital soll denn unser Geschäftsmodell werden? Wie digital werden unsere Produkte? Wie digital müssen unsere Prozesse werden? Was sind unsere Herausforderungen? Wo haben wir Rekrutierungsprobleme? Wo kriegen wir kein Personal? Und es besteht eine Möglichkeit, dass wir dort, wo wir kein Personal bekommen, vielleicht die Automatisierungsgrade hochfahren, um das ein Stück weit zu kompensieren. So, es braucht also erstmal auf der Ebene eine klare Vorstellung von Digitalisierungsstrategie. Und auf den in den Fachbereichen braucht es eine klare Vorstellung von Anwendungsfällen, von Use Cases. Also man muss nicht darüber kommen, es gibt jetzt die neue Software und es gibt jetzt ChatGPT und es gibt jetzt hier einen neuen Sensor und alles, sondern was wollen wir denn überhaupt tun? Also wo sind denn überhaupt welche Potenziale, die uns den Alltag erleichtern. Also, wo haben wir da einen Anwendungsfall und mit welcher Technologie können wir den lösen? Also, was steht uns dafür zur Verfügung, um diesen Anwendungsfall zu adressieren? Das fällt aber nicht vom Himmel. Das verlangt auch so ein Stück weit ein sich herantasten und spielen damit. Das heißt, ich muss mir einfache Use Cases suchen, mit denen ich auch lerne, bestimmte Instrumente einzusetzen. Habe ich das gelernt, fallen mir weitere Use Cases ein und meine Fähigkeiten steigern, sage ich mal, auch die mit der zur Verfügung stehenden Technik zu lösen. Also es ist so ein Lernen in der Praxis, das stattfinden muss. Man kann das nicht vom Schreibtisch heraus sich für ein paar Jahre im Voraus ausdenken, was man alles konkret machen will.
Das kann man ja auch aufgrund der Geschwindigkeit einfach nicht, ne? Also ich meine, ChatGPT ist jetzt 1,5 Jahre, glaube ich, draußen und hat schon so extrem viel an Veränderungen für Veränderungen gesorgt, dass es wahrscheinlich auch gar nicht möglich ist, wirklich sich so eine Strategie vorzunehmen und zu sagen, was man in 5 Jahren machen will, sondern man muss ja wahrscheinlich tatsächlich so immer am Ball bleiben.
Ja, man muss dann auch offenen Auges gucken, was denn immer links und rechts Neues gerade entsteht, das wieder für die eigenen Zwecke gebraucht werden kann. Man kann sich nicht auf bestimmte Lösungen und Techniken so sehr fokussieren, dass man nicht mehr mitbekommt, was denn an Alternativen entsteht. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch in gewisser Weise manchmal auch festlegen, man kann ja nicht immer nur zu warten, dass es noch besser in 3 Monaten alles noch besser begonnen werden kann. Also es ist so ein Balanceakt zwischen beginnen zu müssen und sich damit auch mal festlegen zu müssen und trotzdem zu schauen, was entsteht Neues und wann müssen wir vielleicht das, was wir begonnen haben zu tun, durch was anderes wieder ablösen. Aber dafür muss man wirklich auch ja, die Mühe sich machen und die Ressource investieren, da am Ball zu bleiben. Und das ist in vielen kleinen und mittleren Unternehmen nicht so einfach, weil die, die das Zeug dazu hätten, das zu tun, häufig im Tagesgeschäft so eingebunden sind, dass sie den Raum dafür in Wirklichkeit gar nicht bekommen oder haben oder sich mühsam rausschneiden müssen.
Aber ist es nicht in kleineren und mittleren Unternehmen prinzipiell einfacher, solche Sachen anzustoßen, weil man halt nicht diese ganzen Hierarchieebenen hat,
ja.
Diese unterschiedlichen Stakeholder.
Wenn man sich einig ist, ja. Also man könnte dann, wenn sich ja. dann die richtigen 3, 4, 6 Leute in die Augen schauen, dann könnte man beginnen. Das ist da ja. das Schöne. Ja,
ja, genau.
Du hattest in dem Vortrag auch gesagt, dass oder davon berichtet, dass auch bei der DGQ, ihr habt jetzt auch ein Team gebildet, das sich dann mit dem Thema KI beschäftigt. Hatte ich das so richtig in Erinnerung?
Wir haben Kollegen auch hinzubekommen, die eine enorme Kompetenz auf dem Gebiet haben. Zum Beispiel mein Kollege Alexander Schäfer, der ist Data Scientist, und dazu gehört auch, ein modernes Wissen zu haben über einige KI-Tools. Und dieses Wissen, das er für konkrete Aufgaben einsetzt, ist natürlich jetzt in der Organisation und das steht auch anderen in der Organisation zur Verfügung. Also bis zum gewissen Grad haben wir auch jetzt mehr Kompetenzen und mehr Möglichkeiten und mehr Ressourcen, uns mit KI-Anwendungen auseinanderzusetzen. Und wir haben mehrere Stellen im Haus, wo wir Use Cases identifiziert haben. Und die Menschen, die daran arbeiten, die tun sich jetzt zusammen und müssen sich überlegen, welche Spielregeln sollen denn in der DGQ gelten, zum Beispiel für den Umgang mit KI. Digitalisierung ist ja viel mehr als KI, aber bleiben wir jetzt mal bei diesem heute so brisanten Thema KI, das jetzt in aller Munde ist. Also was sind denn unsere Spielregeln dafür? Was ist denn erlaubt, was ist nicht erlaubt? Wo sehen wir Risiken, die wir vermeiden wollen und wo auch nicht? Ja, das ganze Thema Datenschutz, ein paar Unsicherheiten, die da sind, was darf man, was darf man nicht? Also da gilt es, ein paar grundlegende Dinge zu regeln, um zu klären, in welchem Rahmen man sich bewegen darf. Dann gilt es, einige Instrumente zu erlernen, den Umgang damit zu erlernen, und sich gegenseitig dabei zu helfen, zu sehen, was alles möglich ist. Also ist auch so eine Lerngemeinschaft jetzt da entstanden, dass man miteinander sich nach vorne lernt.
Ist das für rein interne Zwecke oder ist auch dran gedacht, die Kunden, die Firmen zu ertüchtigen?
Das eine würde ich jetzt für uns mal vom anderen trennen. Also wir haben eine interne Notwendigkeit, solche Werkzeuge zu nutzen, um für uns selber auch die Leistungsfähigkeit zu steigern, uns neue Fähigkeiten anzueignen und unsere Effizienz zu steigern. Also auch zu schauen, wo können wir automatisieren, wo können wir neuartige Dinge tun. Und dann kann natürlich, wir sind als DGQ ja auch eine Weiterbildungsorganisation, dann kann natürlich auch die KI-Anwendung in QS und QM selbst auch Gegenstand des sozusagen Trainings sein. Also dass wir auch andere dazu befähigen, das in ihren Kontexten von Produktion oder Dienstleistungen für und im QM auch einsetzen zu können.
Mhm. Gibt es gerade für ChatGPT, weil wir es davon hatten, typische Einsatzfelder, wo man sagt, das macht total viel Sinn für QM und QS, da mal zu gucken, was man da rausschlagen kann, was man damit machen kann?
Gibt's ja, es gibt es sowas schon? Doch, es gibt ganz viele Use Cases. Es gibt auch dazu auf LinkedIn einen ganz regen Austausch dazu. Da haben sich einige Menschen auch hervorgetan in unserer Community, die immer wieder auch davon erzählen, was gibt es für Use Cases, wie gehe ich da ran, wie kann man dafür prompten. Dinge, die mir jetzt spontan aus den Dingen, die ich dort kennengelernt habe, in Erinnerung sind, ist zum Beispiel, dass Generieren von Skizzen für neue Prozesse. Also wenn ich einen Prozess beschreiben soll, einen Prozess neu beschreiben soll oder einen neuen Prozess beschreiben soll, dann hat man sich früher mit den Menschen, die was drüber wissen, ein paar Stunden zusammengesetzt und hat so eine erste Skizze gehabt. Jetzt schreibt man einen guten Prompt und hat in 5 Minuten eine gute Skizze, mit der man dann ins Team geht und eine halbe Stunde dafür braucht, sag ich mal, das rund zu machen. Also das ist so eine mögliche Anwendung, dass man damit Prozesse skizziert, dass man Recherchen damit betreibt, dass man dort, wo man Data Analytics macht und dafür auch Daten analysiert oder Daten bereinigt oder was auch immer man da macht, dass man sich dafür auch Programmcodes schreiben lässt, um in Python bestimmte Dinge zu tun, entweder der Automatisierung im Umgang mit den Daten oder auch der Analyse und Auswertung von Daten. Also dass man sich dort, also das müssen natürlich Menschen sein, die selber auch verstehen, wie Programmcode funktioniert, aber die müssen jetzt nicht mehr stundenlang selber coden, sondern können sagen, ich baue mir bitte ein Werkzeug, baue mir einen Code für ein Werkzeug, das Folgendes kann. Entweder gibt es es schon fertig irgendwo und man muss es nur noch finden in einer Bibliothek oder man sagt, nee, ich will was Besonderes haben, baue mir das bitte. Dann guckt man da nochmal drüber und probiert es aus und siehe da, man hat wieder mehrere Stunden Arbeit abgekürzt.
Gibt es auch die Möglichkeit, ich sag mal, große Datensilos aus anderen Bereichen jetzt damit dann zu nutzen, die einem vorher gar nicht zugänglich waren, die der QS, der QM nicht zugänglich waren?
Also kommt darauf an, was für Daten das sind.
Aus der Produktion
Nee,
beispielsweise.
dafür, das ist eher nicht ChatGPT, mit dem man da arbeitet, sondern da hat man andere Instrumente. Also ChatGPT ist eher darum, wenn es so sag ich mal, verschriftlichtes Wissen geht. Also wenn es so, sag ich mal, in Satz- und Schriftform dokumentiertes Wissen geht, das besser zugänglich zu machen oder das zu analysieren oder zu sagen, was ich jetzt kürzlich gemacht habe, ist zu einer 60-seitigen zum neuen Normenentwurf. Sag ich mal, die 60 Seiten auf Englisch hochzuladen und ChatGPT zu bitten, mach mir mal in deutscher Sprache bitte eine Zusammenfassung, mir kommt es auf folgende Dinge an. Und dann hatte ich siehe da auf einmal anderthalb DIN A4 Seiten, nicht 60 Seiten auf Englisch, anderthalb DIN A4 Seiten auf Deutsch. Also im Umgang mit einem Wissen, das, ich sag mal, typischerweise, sag ich mal, in Schriftform aufgeschrieben vorliegt, ist ChatGPT, glaube ich, das Mittel der Wahl. Wenn es um Produktionsdaten geht, gibt es ja ganz andere, sag ich mal, Tools, die wichtig sind im Umgang damit, um diese Daten, sag ich mal, zu erfassen, zu bereinigen, um mit ihnen zu arbeiten. Das wäre dann eher mein, sag ich mal, Halbleihenwissen, würde mir sagen, es ist eher nicht ChatGPT.
Sind ja mit KI immer auch Bedenken verbunden. Sei es darum, dass Leute um ihre Jobs bangen, sei es darum, dass man den, was da gemacht wird, nicht traut, nicht vertraut, etc. So, jetzt stelle ich mir bei Abteilungen, die bisher ohnehin schon bei der Digitalisierung so ein bisschen hinten dran sind, vor, man kommt denen jetzt mit KI. Noch dazu Abteilungen, die ja auch von ihrem Jobbild her darauf ausgelegt sind, Dinge zu hinterfragen oder zu überprüfen, sich ganz genau anzuschauen. Und die sollen jetzt so einer künstlichen Intelligenz vertrauen und sich ja genau, der sich darauf verlassen. Das stelle ich mir extrem schwierig vor.
Ja, wichtig ist, dass erstmal diese Sorgen nicht die finale Hürde dafür bilden, überhaupt mit diesen modernen Techniken sich zu befassen und umzugehen. Also das darf kein Stopper sein. Ja, so, das lässt sich alles lösen, also sowohl die Datensicherheitsfrage als auch Datenschutzfragen und das Recht an persönlichen Daten, das ist alles handhabbar. Auch wenn wir Laien zunächst mal nicht wissen, wie. Dafür wird es Lösungen geben. Das darf uns nicht davon abhalten, sag ich mal, die Use Cases zu identifizieren und zu adressieren, die uns die Arbeit leichter machen, die uns mehr Leistungsfähigkeit ermöglichen und mehr Effizienz ermöglichen. So. Sascha Lobo hat das mal so schön gesagt, vor vielen Jahren schon. Also, wir brauchen keine diffuse Angst, sondern wir brauchen eine begründete Furcht. Also, ich muss eine Menge wissen, um diese begründete Furcht entwickeln zu können, um zu wissen, wo die Gefahren und die Risiken sind. Solange ich nur eine diffuse Angst habe, werde ich eher nicht beginnen, damit zu arbeiten. Das ist also auch das ist, es gibt diesen schönen Begriff der Digital Literacy, also so ein Grundwissen darüber zu haben, wie funktionieren eigentlich heutige wichtige KI-Tools. Wie funktioniert denn so ein Large Language Modell prinzipiell? Und welche Möglichkeiten habe ich denn dort, das, was ich damit mache, geschützt zu halten, dass es nicht wieder zum Trainieren benutzt wird? Da gibt es ja überall Lösungen für und Ansätze für. Und das sozusagen muss ich erstmal erfahren und wissen. Das heißt, ich muss mir ein Grundwissen aneignen, um in den Zustand der begründeten Furcht zu kommen und nicht im Zustand der diffusen Angst zu verharren.
Okay.
Das ist ja ein Plädoyer für Weiterbildung, Ausbildung, auch gerade
Ausprobieren,
in digitalen Technologien.
Ja. Experimentieren, für das Vernetzen mit Kollegen. Also ganz viel ist auch Reden mit Experten. Also ich sitze jetzt mit Alexander Schäfer, unserem Data Scientist, auch im gleichen Büro. Ich habe es total einfach auch, ihm ganz viele Fragen zu stellen über, wie funktioniert denn KI, wie geht denn das in der Data Science oder was kann ich denn mit Daten machen oder was braucht es denn, wenn ich dieses und jenes machen will, und sich mit Experten zu vernetzen, um von denen zu lernen. Wenn ich schon der Technik nicht vertraue, dann habe ich vielleicht Menschen, denen ich vertraue und deren Einschätzung ich vertraue, und sage, wenn du das okay findest, dann, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber dann kann ich das Arbeiten damit auch erstmal okay finden, wenn du das okay findest. Das heißt, und ich muss ja nicht noch alles im Detail verstanden haben, damit ich schon mal ein Vertrauen habe, dass man damit arbeiten darf. Also das Vernetzen mit Experten finde ich ja ganz wichtig. Und natürlich Trainings absolvieren auch. Es ist so ein Mix aus vielem, um hier zu lernen und zu experimentieren.
Okay. Du hattest jetzt so dieses Stichwort Menschen und Menschenvertrauen genannt. Ich komme nochmal auf diesen Vortrag zurück von dir, wo du von Hardware, Software und auch Wetware gesprochen hast. Also so ein Dreigestirn der Digitalisierung sozusagen. Das war ganz witzig, weil Wetware, wenn man kurz drüber nachdenkt, dann kommt man irgendwann drauf, dass damit da wohl der Mensch gemeint ist. Das heißt, um das kurz zu sagen, der Mensch in der Digitalisierung spielt auch eine extrem große Rolle. Und es geht nicht darum, einfach irgendwelche Lösungen hinzustellen, wenn ich das richtig verstehe.
Nee, es geht um uns. Es muss doch um uns gehen. Es liegt doch auch an uns, ob es um uns geht. Also die Digitalisierung soll uns doch dienen. Wir dienen ja nicht der Digitalisierung. Und wenn wir das Gefühl haben, dass es andersrum ist, dann müssen wir uns in die Augen gucken und sagen, wollen wir das? Können wir das stoppen? Also nicht die Digitalisierung stoppen, sondern dass sie uns nicht dient. Den Begriff Wetware habe ich aus einer alten Science-Fiction-Serie übernommen, weil der Mensch überwiegend aus Wasser besteht, hat man ihn dort als Wetware bezeichnet. Also das liegt an uns, ob wir es schaffen, dass wir Digitalisierung so nutzen, dass sie uns echt entlastet und nicht belastet. Es gibt eine Menge Belastung durch Digitalisierung. Die ist physischer und psychischer Art. Physischer Art ist, man hat in Studien in Südkorea festgestellt, dass dadurch, dass Kinder schon in ganz frühen Alter viel auf Bildschirme schauen, dass ihre Augen es nicht mehr gewohnt sind, von Nah- auf Fernsicht so oft umzuschalten. Wenn Kinder draußen spielen, dann müssen die, dann gucken die mal nah, dann gucken die mal fern. Ja? Wenn Kinder aber viel, viel Zeit an Bildschirmen verbringen, gucken die nur nah. Das heißt, die Muskeln in den Augen lernen nicht dieses Umschalten, und das führt dann, jetzt müsste ich nochmal nachlesen, zur Kurzsichtigkeit oder wie auch immer, schon in erhöhtem Maße bei Kindern. Das sind physische Effekte, somatische Effekte. Und es gibt natürlich auch psychologische Effekte, dass uns KI Angst macht, dass uns das überfordert und dass auch die beschleunigte Kommunikation und dass Kommunikation nie endet, auch zu ungeahnten Belastungssituationen führt, wenn wir nicht einen Umgang damit pflegen, der uns davor schützt. Das ist aber ganz schwierig, weil natürlich auch viele, sag ich mal, Anbieter von Tools, von digitalen Tools mit Suchtfaktoren arbeiten. Das heißt, da werden Belohnungssysteme adressiert, die immer weiter Nutzung der Systeme begünstigen. Also das führt zu Hormonausschüttungen, wenn man bestimmte Dinge macht in den digitalen Spielen und auch arbeitsbezogenen Dingen, die uns nicht mehr aufhören lassen. Ja, und das führt auch zu Problemen. Da müssen wir drüber reden, dessen müssen wir uns bewusst sein. Oder was jemand, das macht es vielleicht besonders anschaulich, was jemand mal sagt, natürlich wurde immer schon in Schulen gemobbt. Ja, es waren immer einzelne Schüler in den Klassen, die gemobbt wurden. Das hörte aber, ich bin jetzt 57 Jahre alt, Jahrgang 67, das hörte mittags auf. Das geht jetzt 24 Stunden, 7 Tage, das hört nicht mehr auf.
Und wegen diese der Kinder, Digitalisierung.
Ja, die Kinder haben nicht die Kraft, dann abends um 20 Uhr abzuschalten und sage ich, so, ich schalte jetzt das Gerät ab, will nicht mehr wissen, was über mich geredet wird, sondern die liegen die Nächte wach und weinend wach. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die Dinge gibt es ja und es gibt im Arbeitsleben ähnliche Dinge. Also da müssen wir verdammt aufpassen. Auch das braucht Wissen. Es braucht ein Wissen darüber, was sind da die Effekte auf uns. Und es braucht auch ein Commitment in den Unternehmen. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Dass zum Beispiel einzelne Unternehmen vorgegeben haben, dass auf den oder die dienstlichen E-Mails ab einem Zeitpunkt X abgeschaltet haben. Also da können sie gar nichts mehr abrufen, weil die abgeschaltet haben. Das finden einige ganz blöd und komisch und eine Übergriffigkeit. Es gibt aber viele Menschen im Arbeitsleben, die sich selber gar nicht mehr dafür schützen können. Also die, wenn das nicht abgeschaltet wird, selber nicht mehr in der Lage sind, abzuschalten. Also es gibt schon ein paar Themen, über die wir sprechen müssen. Aber ich will ja keine Drohszenarien aufbauen, sondern es gibt ja unheimlich viel Nützlichkeit in diesem, die uns die ganze Technologie auch bereitstellt. Also wenn wir es richtig machen, wenn wir, sag ich mal, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellen und sagen, die Digitalisierung soll dem Menschen dienen und nicht wir sollen der Digitalisierung dienen. Das gehört wieder in eine Digitalisierungsstrategie. Also da muss auch das Unternehmen auf der obersten Ebene sagen, wie soll das denn aussehen, dass wir die Digitalisierung für die Menschen, die unsere Kunden sind, sinnvoll nutzen und für die Menschen, die unsere Mitarbeitenden sind, sinnvoll nutzen?
Okay, ja, das ist ja eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ach, müssen wir schon aufhören, ne?
Ja, also über das Thema kann man noch viele, viele, viele Stunden sprechen. Aber ich glaube, bis hierhin erstmal soweit war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch und wir haben so ein paar Sachen angeschnitten und ich glaube, so das, was ich jetzt so mitnehme, dass die Digitalisierung den Menschen dienen soll und nicht umgekehrt und dass man vor allen Dingen letztendlich permanent jetzt dran arbeiten muss, also dass es keinen Sinn ergibt, irgendwie langfristige Pläne zu schieben, zu schmieden, weil die Entwicklung so schnell ist, sondern einfach sich mit dem Thema beschäftigen und dann einfach Schritt
Loslegen.
für Schritt schauen. Das fand ich schon als wichtige oder sehr interessante Botschaft aus dem Ganzen. Gut, dann Benedikt, vielen Dank
Ja,
für den
vielen Dank.
spannenden Input. Vielen,
Ja,
vielen Dank, dass du dich.
ich fand's schön. Auch ich habe mich auch über die Einladung zur ersten Podcast-Folge sehr
Ja.
gefreut. Das ist mir geradezu eine Ehre, beim ersten Mal dein Gesprächspartner und euer Gesprächspartner gewesen zu sein.
Das freut uns und für uns war es umgekehrt eine Ehre, mit dir jetzt das Gespräch führen zu können. Und es war ein guter erster Aufschlag und ein guter Einstieg in die
Genau,
Podcast-Welt für die
ChatGPT hat
Kollegen.
uns doch ein wunderbares Drehbuch geschrieben, das wir jetzt
Richtig.
sozusagen alle abgelesen und abgesprochen haben.
Okay, ja,
Merci
dann
und ciao.
Ja,
vielen Dank,
tschüss.
Benedikt. Dankeschön.
Danke, tschüss.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann können Sie diesen auf allen Plattformen abonnieren, auf denen es Podcasts gibt. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Auch gerne an die E-Mail-Adresse der Redaktion qe.redaktion@konradin.de. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.